Jeder Deutsche wirft im Jahr durchschnittlich 7,7 Kilogramm Brot und Backware weg. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, das wäre ein Haufen von 30 Baguettes oder von 150 Brötchen. Also ich finde, es ist schon eine ganze Menge und das ist pro Jahr und pro Person. Ich fand dieses Ergebnis von einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sehr, sehr interessant und vor allem sehr krass, wenn wir bedenken, dass so, so viele Menschen auf der Welt Hunger leiden. Und jeder von uns wirft einfach mal fast 8 Kilo von Brot weg. Und es zeigt mir irgendwie, dass wir ja Brot ein Stück weit gering schätzen. Klar, wir haben genügend davon und ich nehme mich selber da auch nicht raus. Ich bin ja Student, das heißt, ich, keine Ahnung, vergesse da auch mal irgendwo ein Brot und dann schimmelt's. Was willst du machen? Und dann werfe ich es natürlich weg. Und jetzt war das aber nicht immer so, sondern Brot war früher das wichtigste Grundnahrungsmittel. Viele Leute konnten sich's nicht leisten und mussten hungern. Brot war damals grundlegend wichtig für das menschliche Überleben und es war sehr kostbar. Und ich bitte euch einfach, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt unseren Text lesen. Johannes 6, die Verse 47 bis 51. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ja, in Kapitel 6, wo unser Text steht, da geht es generell um das Thema Essen, beziehungsweise es geht um Brot. Vor unserem Abschnitt, da haben wir die Geschichte, wo Jesus 5000 Leute satt macht. Mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dann am Ende sogar noch 12 Körbe übrig sind. Es passiert dieses großartige Wunder und die Leute wollen Jesus zum König machen. Und Jesus, der flieht. Der will schnell weg, weil er das genau eben nicht will. Aber die Menge verfolgt ihn bis ans andere Ende des Sees Genezareth. Ich habe euch hier mal den See als Bild mitgebracht. Und dort kommt es dann eben zwischen der Volksmenge und Jesus zu dem Gespräch, von dem wir gelesen haben. Ja, und Jesus, ich habe es gerade schon angedeutet, der konfrontiert die Leute. Der sagt ihnen, es geht nicht darum, dass ich hierher komme und dass ich irgendwie ein großer, mächtiger König werde und für euch ja Wohlstand bringe und Reichtum. Nee, sondern Jesus möchte den Leuten zeigen, wer er ist. Und wir haben einen Vers noch oder 2 Verse, die vorher noch passieren, nämlich Vers 27, dort heißt es, das sagt auch Jesus, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Ja, und Jesus sagt dann in unserem Abschnitt eben das mit dem Brot vom Himmel und die Volksmenge, die ist komplett überfordert. Also, Brot vom Himmel und dann mischt sich so langsam auch Verärgerung rein, ne? Wer ist denn der? Das ist doch der kleine Bub von Maria und Josef. Was quatscht der uns hier irgendwas voll mit Brot vom Himmel? Vielleicht verbildlicht nochmal, wenn ich jetzt morgen auf den Marktplatz gehe, hier in Heuchelheim und laut rumschreie, ich bin Luis, das Brot vom Himmel. Ja, dann denken die meisten Leute auch, ich habe irgendwie einen an der Klatsche. Da wäre aber natürlich der Unterschied, dass die Juden bei diesem Begriff Brot vom Himmel die hatten ein Vorwissen. Nämlich dieses Manna in der Wüste. Die hatten sofort diese Verlinkung zu der Geschichte zur Zeit der Wüstenwanderung, als das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Und die denken daran und sind direkt dann dabei, Jesus da wieder auch das vorzuhalten, immer noch vor unserem Abschnitt. Da sagen sie, kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Und das ist heute mal mein erster Punkt. Manna in der Wüste, beziehungsweise vergängliches Brot. Ich habe schon gesagt, die Juden sagen das in dem Vers 31. Sie sagen, Jesus, mach mal wie damals, mach mal ein Wunder. Und in unserem Abschnitt nimmt Jesus dann eben auf diesen Vers Bezug. Und dieses Himmelsbrot damals bei der Wüstenwanderung von den Israeliten, ja, das war ein Wunder Gottes und das war echtes Essen. Und als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, da fand ich sehr interessant, so die Parallelen zu sehen. Also wir haben das Volk Israel, das durch die Wüste wandert und Gott kümmert sich super um die. Gott ist richtig gut zu denen. Und am Ende murren die immer, die sind unzufrieden, die sind verärgert. Gott kann also nichts richtig machen. Und dann unsere Verse, die wir als Predigttext gelesen haben. Ja, die Juden haben auch nicht verstanden, was Jesus da jetzt will, eben mit diesem Brot vom Himmel. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus eben nicht dieser weltliche König ist. Ja, sie hatten gehofft, dass Jesus kommt und die Römer aus dem Land wirft und dann irgendwie Macht und Wohlstand neu anbrechen. Und Jesus sagt aber, Römer raus ist nicht, weil das, was ich machen will, das ist was anderes. Ja, wir wissen, Jesus kommt als Mensch auf die Erde, weil er Menschen liebt. Und er will durch seinen Tod Gemeinschaft mit Gott möglich machen. Und die Leute verstehen das nicht, es passt ihnen nicht und sie sagen, irgendwie ist das ein doofer Plan. Und sie sind frustriert. Und ich fand das nochmal so spannend, was Jesus hier in unserem Abschnitt macht, nämlich dass Jesus ganz klar Grenzen überschreitet und das so hinstellt, so, ich bin Gott. Ja, also ich, Jesus, bin das Brot des Lebens. Und ich finde das so aus Sicht der Juden irgendwie komplett unfassbar, weil da ist ein Wanderprediger, der zieht durchs Land, der macht gute Dinge, der hilft, der versorgt, der tut Wunder. Super. Das ist okay. Der kann sich ja gut um die Leute kümmern. Aber sich dann als Gott bezeichnen? Sogar als einziger Weg, der zu Gott führt? Also Jesus sagt halt sinngemäß, es geht um mich und es gibt keine Rettung für euch, wenn ihr nicht an mich glaubt. Das sagt er zu den Juden, die da strikt ihre Gesetze erfüllen, nach ihren Regeln leben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Manna war gestern, ich bin das Himmelsbrot. Und ich kann schon auch verstehen, dass die Juden unfassbar empört sind und dass sie auch enttäuscht sind. Das heißt, am Ende ist die große Parallele bei der Wüstenwanderung damals, bei den Israeliten, Gott tut was, sie sind enttäuscht, sie sind unzufrieden. Hier in unserem Text, Jesus erzählt was, er tut auch was, aber am Ende wollen die Juden Wunder sehen und keine Worte. Sie sind also auch unzufrieden. Ja, sie wollen gern, dass Jesus sowas macht, wie dieses Brotvermehrungswunder. Oder dass er Dämonen austreibt. Irgendwas halt, was so richtig reinhaut, was cool ist. Und Jesus, der sagt einfach, nö, mach ich nicht. Ihr könnt eure Wunderfaszination haben, aber genau darum geht's nicht. Versteht ihr nicht, dass es um mehr geht als um ein paar Wunder? Versteht ihr nicht, dass da mehr dranhängt als ein unabhängiges Volk Israel, frei von den Römern? Und Jesus, der zeigt uns einen Zusammenhang auf, der auch für uns entscheidend ist. Wir haben Manna und Wüstenwanderung das Resultat ist der Tod. Der Tod ist die Grenze des Lebens. Wir haben die Zuhörer Jesu am See Genezareth, die dieses Brotvermehrungswunder erleben. Aber auch das bringt am Ende kein Leben nach dem Tod. Denn der Tod ist die Grenze des Lebens. Und bei uns heute ist das ja auch so. Ganz egal, wie viel Brot wir auch essen. Ja, oder vielleicht, wenn ich an das Essen später denke, auch Kartoffelsalat oder Handkäse mit Musik, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber egal, wie viel wir davon essen, es bringt uns am Ende kein Leben nach dem Tod. Der Tod ist die Grenze des Lebens. Und dafür hat Jesus aber eine Lösung. Er sagt in Vers 51, hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ist natürlich Vers 50, Entschuldigung. Und das bringt mich dann zu meinem zweiten Punkt, nämlich Jesus als Brot des Lebens. Also wir haben die Erwartungen der Volksmenge, dieses Jesus tu Wunder. Und ja, Jesus enttäuscht aber die Erwartungen vom Volk. Und später dann, nach unseren Versen, die wir als Predigttext haben, da hat das ganz klare Konsequenzen, nämlich die Leute wenden sich von Jesus ab. Sie gehen, weil er ihnen nicht das gibt, was sie von ihm erwarten. Und es stellen wir uns mal die Frage heute Morgen, wie ist das denn bei uns? Also was erwarten wir von Jesus? Und ist es vielleicht so, dass unser Blick sehr auf das irdische Leben beschränkt ist? Also wollen wir vielleicht eine Rundumversorgung von Jesus? Sind wir nur Jesus-Fans, wenn es uns gut geht? Aber in schweren Zeiten ist irgendwie mit Jesus alles so nicht richtig und wir sind enttäuscht. Wollen wir Manna wie das Volk Israel in der Wüste oder nächstes Brotvermehrungswunder wie die Juden am See Genezareth? Oder ist es so, dass wir über unser irdisches Leben hinausschauen? Und was uns Jesus schenken möchte über dieses irdische Leben hinaus, das lesen wir jetzt in Vers 51. Da sagt er nämlich, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Also wir können erstmal festhalten und ich vermute mal, davon gehen wir alle aus, dass dieses lebendige Brot keine Sache ist. Also ich kann nicht hingehen in den Supermarkt, kauf mir das und dann hab ich's, sondern das lebendige Brot ist eine Person, Jesus. Und wir können uns hier mal noch anschauen, wie das so im Alten Testament mit dem Verständnis von Leben und Tod war. Denn das wussten die Zuhörer von Jesus damals auch. Die wussten, dass eben mit dem Tod vermutlich alles vorbei ist. Also im Alten Testament ist der Tod das Ende des Lebens. Wenn wir jetzt in den Psalmen eine Bitte lesen um ein langes Leben, dann geht es schon meistens um ein langes und erfülltes irdisches Leben. Und Stück für Stück entwickelt sich dann im Alten Testament die Hoffnung, dass da irgendwas noch über den Tod hinaus ist. Ja, dass Gott Herr über den Tod ist. Und im Neuen Testament wird das dann natürlich, diese Hoffnung, die wird zur Gewissheit, weil Jesus aufersteht. Was hier aber natürlich noch nicht passiert ist. Das heißt, wenn wir die Verse heute lesen, lüftet Jesus so ein Stückchen den Vorhang. Ja, bald kommt Ostern, wo wir dann nochmal ganz konkret dran denken. Aber hier in den Versen, da sehen wir das schon angedeutet. Jesus gibt seinen Leib hin für das Leben der Welt. Und Jesus sagt, dass wir von diesem Brot essen sollen. Ja, wie macht man das? Jesus möchte meinen Hunger stillen. Ich soll also Jesus in mich aufnehmen. Das ist erstmal eine komische Formulierung, aber ich glaube, Jesus sieht deinen und er sieht meinen Hunger nach Leben. Wir als Menschen sind geschaffen mit einer Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Lebenssinn. Wir sind geschaffen als Beziehungswesen. Aber die einzige Gemeinschaft, die unseren Hunger dauerhaft stillen kann, ist die Gemeinschaft mit Gott. Alles andere führt nach und nach immer wieder zu irgendeiner inneren Unzufriedenheit. Ja, wie eben bei den Israeliten in der Wüste, wo es nach Manna dann auch noch diese Wachteln geben musste, oder auch bei den Juden am See Genezareth. Ich habe mir die Frage gestellt, was brauche ich heute mal, um zufrieden zu sein? Also ist es vielleicht ein neues Handy, ein Tablet, ein Auto oder ein Urlaub in der Südsee? Ja, wenn ich das habe, diese Sachen, dann ist mein Leben super. Dann bin ich erfüllt, dann bin ich zufrieden. Ja, das klappt nicht. Aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich würde sagen, dass ich schon auch jemand bin, der irgendwie immer mal wieder neue Dinge braucht. Also ihr könnt gern mal meine Verlobte, mal Rahel, fragen, wie das so ist. Wo es dann unbedingt irgendein Fußballabo sein muss, um alle Spiele sehen zu können, oder irgendein Zeitungsabo. Ist nicht immer einfach, aber am Ende führt das nicht zu dieser tiefen Erfüllung. Weil ich brauche eben immer wieder neue Dinge und am Ende wird mein Hunger nicht gestillt. Ja, und der Einzige, der diesen Hunger stillen kann, wie gesagt, das ist Jesus. Dieses Opfer, was es möglich macht, dass wir mit diesem heiligen Gott Beziehung leben können. Weil Jesus für meinen ganzen Mist gestorben ist, bin ich rein und kann zu Gott kommen. Wenn wir Jesus als unseren Herrn erkannt haben, dann treten wir sozusagen über die Schwelle vom Tod ins Leben hinein. Und ich habe euch dazu noch zwei Verse mitgebracht. Auch beides aus Johannes. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und dann, ich versichere euch aus unserem Text, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und das fand ich an dem Text so stark, also dass das Brot des Lebens Jesus uns hineinhebt in diese ewige Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Dieser mächtige Gott, der nur ein Gebet weit entfernt ist und der immer da ist, mit dem ich immer reden kann. Ja, mit Jesus leben wir sozusagen in Sichtweite des ewigen Lebens. Also wir werden sterben, aber eigentlich auch nicht. Es gibt so die schöne Formulierung, wir ziehen nur um. Von dieser Welt in die zukünftige Welt, die richtig gut sein wird. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, also der Teufel, kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also Jesus bringt Leben in Fülle. Und er bringt ewige Gemeinschaft mit Gott. Es wird alles gut werden. Ja, da gibt es bei Offenbarung eine ziemlich gute Stelle, die auch ein bisschen länger ist, aber ich fand die so stark, deswegen will ich die uns auch nochmal mit vorlesen. Wie das mal sein wird, wenn wir dann in Ewigkeit bei Gott sind. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Also wir halten fest, Jesus stillt diesen Hunger nach Ewigkeit. Er führt uns zurück in diese heile Beziehung mit Gott. Und jetzt ein großes Aber. Denn was ich in meinem Beispiel angedeutet habe, wir haben ja in unserem Leben trotzdem noch, ich sag mal, Lust auf einen schönen Urlaub, auf ein neues Handy, auf ein neues Auto, irgendwas. Ist es jetzt so, dass ich all diese Dinge nicht mehr nehmen darf, weil die mich falsch füllen? Nein. Es gibt weiterhin Dinge, die mich mit Freude erfüllen und das ist okay. Der ewige, grundlegende Hunger ist gestillt, aber der kleine Hunger bleibt. Und jetzt bin ich mal wieder beim Thema Essen. Da habe ich einen kleinen Vergleich. Und zwar, das Wichtigste, ich denke, da sind wir uns einig, ist der Hauptgang. Und dann gibt's aber den sogenannten Nachtischmagen. Also so ein kleines Dessert, irgendwie ein kleiner Schokoriegel, das passt immer noch rein. Und um in diesem Bild zu bleiben, ist Jesus und diese grundlegende Erfüllung quasi unser Hauptgang. Und dann passt aber immer noch irgendein kleiner Schokoriegel rein. Also, ich darf mir irgendwelche kleinen Wünsche erfüllen. Ich darf mich über kleine Dinge freuen, wie zum Beispiel über diesen Urlaub in die Südsee oder auch das neue Tablet. Aber, und das ist wichtig, ich muss verstanden haben, dass diese Dinge nicht die grundlegende Erfüllung sind. Denn dieser Platz gehört nur Jesus in meinem Leben. Und diese Dinge dürfen nicht mehr den Platz einnehmen, den sie nicht mehr haben. Da wird die Frage, wie sieht das bei uns aus, bei dir und mir? Bei mir selbst ist das oft herausfordernd und es besteht die Gefahr, dass ich mich mit Dingen falsch fülle. Und zwar, früher waren das so Beziehungen, Partnerschaften, wo ich gemerkt habe, damit habe ich mich grundlegend gefüllt. Also wenn ich gemerkt habe, die andere Person liebt mich, dann bin ich glücklich gewesen, dann bin ich zufrieden gewesen. Aber auch nur eine Zeit, wenn wieder irgendwas kam, wo ich das nicht so empfunden habe, dann war es schon wieder schwierig. Und vor allen Dingen, als die Beziehungen auseinandergingen, dann hatte ich ein echtes Problem. Weil ich es eben so gelebt habe, dass meine Partnerin Platz 1 war und Gott nur Platz 2. Irgendwie habe ich falsche Prioritäten gesetzt bei diesem Thema. Und jetzt heute, Rahel und ich, wir wollen das anders leben, nämlich dass Gott Priorität 1 ist und wir als Partner nur Priorität 2. Wie sieht es aus? Sozusagen, dass Gott das letzte Wort hat. Mir ist Rahels Meinung unfassbar wichtig und ich glaube, andersrum ist das auch so. Aber wenn es bei irgendeinem Thema jetzt was gibt, wo ich das Gefühl habe, da sagt Gott mir was anderes, dann will ich mehr und mehr lernen, das als wichtiger zu erachten. Zum Beispiel jetzt bei meinem Umzug dann in einem Jahr nach meinem Tabor-Studium, wo es hingeht und auch jetzt schon auf dem Weg, wo wir schauen, wo landen wir am Ende. Ja, da will ich mehr Fokus auf Gott legen und auf das, was er sagt, als auf das, ja, wo vielleicht wir denken, dass es hingeht. Aber ihr merkt, das Ganze ist ein Prozess und es wäre schön, wenn das irgendwie so ein Fingerschnipsen wäre und dann wäre das anders. Und ich glaube, wenn wir merken, dass es Momente gibt, wo wir das anders leben, dann können wir einfach um Vergebung bitten. Dann vergibt Gott uns das, das ist kein Problem. Und dann hilft er uns mit seiner Kraft, dass sich Dinge verändern. Noch ein Beispiel zu Fußball. Also meine Themen hier auf der Kanzel sind Fußball und Essen. Weiß nicht, sollte ich vielleicht bei Gelegenheit mal drüber nachdenken. Fußball, ich habe früher in der Jugendmannschaft von Falkenstein gespielt, der Ort, wo ich herkomme. Und die Spiele waren meistens samstags. War perfekt. Und irgendwann wurden die dann auf Sonntag umgelegt. Dann war immer Sonntag 10 Uhr Fußball. Und jetzt war das natürlich schwierig, weil ich musste mich entscheiden, spiele ich Fußball oder gehe ich zum Gottesdienst? Und das war für mich keine leichte Entscheidung. Was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt Gott oder Fußball? Was bekommt eine höhere Priorität? Und ich muss ehrlich sagen, widerwillig habe ich dann den Gottesdienst vorgezogen. Und Gott sei Dank, denn im Rückblick bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Ich will euch fragen, gibt es in eurem Leben Dinge, die einen zu hohen Stellenwert haben? Gibt es da vielleicht was, was Jesus den Platz streitig macht? Und ich möchte euch ermutigen, wirklich Jesus in allen Bereichen eures Lebens diesen ersten Platz einzuräumen. Und ihn darum zu bitten, wenn ihr merkt, irgendwo ist das nicht so, dass er euch hilft und euch Kraft gibt. Ja, jetzt sind vielleicht Leute unter uns, die sind noch nicht 40 Jahre Christen oder so, haben noch nicht so viel mit Jesus zu tun. Dann will ich dir Mut machen, vielleicht heute dann einen Startpunkt zu setzen und mit Jesus anzufangen. Und wenn das jetzt zu schnell ging, was ich erzählt habe, oder die am Ende nur die Themen Essen und Fußball hängen geblieben sind, dann komm gern noch mit Leuten ins Gespräch nach dem Gottesdienst. Komm ins Gespräch über Jesus und über Glauben. Und mach's nicht wie viele Leute damals, dass sie Jesus als lebendiges Brot einfach links liegen gelassen haben. Ja, sie haben das Brot des Lebens weggeworfen. Ja, und was ist jetzt, wenn du denkst, puh, Luis, das kenne ich doch alles schon, langweilig. Jesus, ewiges Leben, weiß ich Bescheid. Und ganz ehrlich, das ging mir genauso, als ich das vorbereitet habe. Und ich habe dann aber gemerkt, auch während der Vorbereitung, dass ich eben vieles noch nicht so verstanden habe. Ja, es ist uns wirklich bewusst, wie groß diese Liebe ist, die Jesus für uns empfindet. Ist uns klar, wie lieb uns Gott hat. Mir ist diese Liebe in der Vorbereitung ein Stück mehr deutlich geworden. Ja, und auch ist mir deutlich geworden, wie cool das eigentlich ist, dass wir leben, ohne wirklich zu sterben. Dass wir eben nur diesen Umzug am Lebensende haben. Und das hat in mir so eine große Dankbarkeit ausgelöst. Also bin jetzt nicht jemand, der hier vorne auf der Bühne rumspringt, aber ich würde schon sagen, dass ich irgendwie so eine tiefe innere Freude gespürt habe. Denn mein Leben hat einen guten und es hat einen ewigen Sinn bekommen. Ich darf bei Gott sein. Und ich wünsche uns, dass wir diese Liebe mehr und mehr begreifen dürfen. Denn wir haben es so gut und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Und ich habe noch einen Vers zum Abschluss, der ist sehr bekannt. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ihr habt jetzt nochmal eine Minute Zeit. Ich will noch so eine kurze Stille am Ende machen mit zwei Fragen, die so der Kern meiner Predigt sind. Nämlich die Frage 1, Manna oder Brot des Lebens? Was ist Jesus für dich? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Also geht es darum, dass er nur irgendwie so, dass du die Wunder von ihm sehen willst, so die Erfüllung des irdischen Lebens, oder ist Jesus dein Lebensveränderer? Und das Zweite, in welchem Bereich deines Lebens ist es dran, dass du Jesus an die erste Stelle in deinem Leben setzt und ihm die höchste Priorität einräumst? Ganz kurze Zeit der Stille. Amen.